Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir machen ja in diesen Tagen der Exerzitien, wir könnten sagen, einen kleinen Rundgang durch die große Basilika der Heiligen Messe und schauen immer wieder mal in verschiedene, nicht Seitenkapellen, sondern Nähe oder ferne Blickwinkel auf das Geschehen in dieser Basilika. So ist das nicht etwas Getrenntes voneinander, die einzelnen Abschnitte, sondern es ist immer diese Einheit auf das gemeinsame Feiern hin. Und wenn Sie jetzt dieses Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade hören, dann klingeln ja alle Kindheitserinnerungen auch in Ihnen, weil das haben ja gesungen die Engel bei der Verkündigung der Hirten auf dem Hirtenfeld bei der Geburt Jesu. Sie merken also, wir haben gestern diesen ersten Teil der Messe, zuerst diese Zusage, ich bin bei euch, der Herr ist mit dir, diese Einladung zur Bereitung, mache dich auf, übernimm Verantwortung und lade den Herrn ein. Und dann heute beginnt, so könnten wir sagen, dieses Leben Jesu in dieser Basilika zu betrachten. Und da singen wir dieses Loblied auf die Gegenwart Gottes mit den Engeln. Die Engel singen an Weihnachten, Gott ist Mensch geworden. Diese unglaubliche Botschaft. Ich erinnere mich mal, ich bin vor vielen Jahren an Heiligabend, hatte ich in einer ferneren Gemeinde eine Aushilfe und fuhr da und daneben nahm ich eine junge Tremperin mit und es stellte sich heraus, dass sie eine Muslima war und ich durfte sie auch nur bis nicht in Sichtweise des Ortes mitnehmen, weil es ihr streng verboten war und sie fragt, was machen Sie denn heute so? Und ich sagte, ja, wir Christen feiern, dass in dieser Nacht Gott Mensch wird. Und da guckt dieses junge 15-, 16-jährige Mädchen mich geradezu mitleidig an und sagt, glauben Sie das wirklich? Ja, so nach dem Motto, wie kann man denn so einen Schwachsinn eigentlich glauben? Und für alle anderen Religionen ist es so, dass Gott sich gar nicht so klein machen kann und erniedrigen kann, dass er Mensch werden könnte. Und da kann ich Ihnen noch eine kleine andere Geschichte erzählen, die ich zu Weihnachten erlebt habe. Wir haben vor 2 Jahren 30 junge Männer, die aus Flüchtlinge, die erst wenige Wochen in Leutkirch waren, zum Heiligabend eingeladen bei uns im Haus. Und da hatten die Hausleiterin hatte die, so wie wir das jedes Jahr machen, die Krippe nicht schon aufgebaut mit den Figuren, sondern die Figuren waren jedem auf den Platz gestellt, so dass jeder mit einer Figur sich selber auch mit in die Krippe bringen konnte. Und da habe ich zum ersten Mal Menschen erlebt, die noch nie in ihrem Leben eine Krippe gesehen haben. Das ist ja für uns auch also sehr unvertraut. Selbst der letzte Kirchenhasser kennt Krippe, weil er das im Fernsehen ununterbrochen und in Läden und sonst irgendwo sieht. Und da waren also Menschen dabei, da waren auch Christen dabei, auch sehr beeindruckend, das würde jetzt nur alles zu weit führen, obwohl es sehr spannend ist. Was ich erzählen will, einer bekam das Kind in der Krippe und als er das sah, kam er angesaust und hat gefragt, was ist denn das? Das geht ja gar nicht. Wie kommt ihr, dass ihr ein Kind in eine Futterkrippe legt? Das machen wir ja nicht einmal in Afrika. Wieso macht ihr das? Was soll das bedeuten? Und wir singen ja, oh, wie lacht und Stroh und fröhlich und Freude und Pipapo. Also dieser Skandal, dass Gott Mensch wird, ist uns ja völlig verloren gegangen. Und das ist ja diese unglaubliche Geschichte Gottes mit dem Menschen, wo ja auch wir den Engelfall dann deuten, früher, dass wir sagen, Gott wird Mensch. Das ist etwas so Unglaubliches in den griechischen Mythologien. Da tun sich die Götter manchmal in Menschengestalt verwandeln, um dann wieder nachher in ihrer anderen Gestalt zu sein. Aber hier wird Gott Mensch, das heißt, dass das Menschsein so etwas Gutes ist, dass Gott das auch erwählt, um den Menschen, der aus dieser Kostbarkeit nichts gemacht hat, sprich gesündigt hat, sich von Gott getrennt hat, dass Gott diese Menschheit annimmt, damit der Mensch die Gottheit annehmen kann. Das werden wir noch morgen hören. In der Messe betet der Priester auch dieses verrückte Gebet: Lass uns teilhaben an deiner Gottheit. Ja. Das ist unsere Berufung. Der Mensch ist berufen, Anteil an der Gottheit Christi zu haben. Und das beginnt jetzt beginnen wir in der Heiligen Messe jetzt im Gloria zu besingen. Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja. Das ist auch der Sinn, das ist praktisch auch die Überschrift über die Heilige Messe, dass wir sehen, aha, hier ist alles in dieser Heiligen Messe dazu da, Gott die Ehre zu geben. Ja. Wir fragen ja manchmal, was bringt mir die Messe? Dann müssen wir eigentlich sagen, was bringst du in die Messe? Das hatten wir ja gestern auch in der Predigt schon gehört. Also da zu entdecken, dass wir schon am Anfang der Heiligen Messe hineingenommen sind in dieses Bewusstsein, Gott ist mit dir, er hilft dir, dich zu bereiten, dass du diese Gnade und die Würde, die er neu jetzt wieder schenkt, annehmen kannst. Und jetzt zu erleben, dass Gott wirklich gegenwärtig ist und dass alles, was in der Messe geschieht, ihm zur Ehre sein soll. Ja. Und uns zum Heil. Ja. Also die Messe ist nicht nur für Gott, sondern Gott schenkt uns ja in der Messe diese Gnade, dass wir, wie wir es im Gebet vorher gebetet haben, dass wir in der Kirche untereinander eins werden. Das ist das Ziel auch der Eucharistie, immer wieder neue Vereinigung zwischen dem einzelnen Menschen und Gott, aber auch den einzelnen Menschen untereinander, so dass wir da immer mehr zusammenwachsen. Das haben wir zwar nicht immer den Eindruck, dass es so ganz gut funktioniert, aber da sehen wir, wie weit wir noch entfernt sind, diese Gnade wirklich anzunehmen und auch bereit sind, uns verwandeln zu lassen. Und dann haben wir ja gesagt, dass wir keine liturgiewissenschaftliche Erklärung der Messe machen wollen, sondern dass wir einfach lose verschiedene Aspekte der Messe betrachten wollen, so dass wir erkennen können, welchen Nutzen, welche neue Kraft, welche Erkenntnis wir dazu gewinnen können, damit für uns die Messe immer mehr Quelle des Heils wird. Da lese ich Ihnen jetzt einmal vor, was die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils beschreibt, und zwar im Abschnitt 7. Wir könnten eine Überschrift wählen und sagen, das sind die Gegenwartsweisen Christi in der Liturgie beschrieben. Um das große Werk voll zu verwirklichen, ist Christus seiner Kirche immer da gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Und jetzt wird es aufgezählt. Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe, sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht, denn derselbe bringt das Opfer jetzt dar durch den Dienst der Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat. Also Christus bringt im Priester sich selbst dar. Und als die zweite Gegenwartsweise, wie vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so dass, wenn immer einer tauft, Christus selbst tauft. Ich hatte mal die Frage bei einer Taufe der Eltern, ob wir es nicht so machen könnten, dass ich sage, ich taufe dich im Namen des Vaters, dann die Mutter sagt im Namen des Sohnes und der Vater sagt im Namen des Heiligen Geistes. Und da merken wir, dass wir, wenn wir sagen, Jesus Christus ist der Handelnde, der Täufer, der tauft. Darum sagt er ja, ich taufe dich, das ist mein Blut. Das ist ja nicht etwas, was der Priester von sich sagt, sondern das sagt Christus von sich. Ja. Und darum ist eben im geweihten Priester Christus in der Liturgie der Handelnde. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, oder wenn in der Beichte der Priester sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, hat es mit dem Pfarrer XY, der im Beichtstuhl sitzt, gar nichts zu tun. Sondern das sagt Christus durch diesen Priester, der nimmt sich gleichsam die Worte oder den Mund als Werkzeug, dass er sich uns offenbaren kann. Ja. Und drum ist immer, wenn Sakramenten gespendet werden, der Priester die Vergegenwärtigung Christi in der Heiligen Messe, in den Sakramenten. Und da nicht nur, wie wir es gestern ja die Frage auch war in der Gruppe, ist er nur punktuell in der Messe Symbol für Christus und dann nicht. Nein, er ist ganz die ganze Zeit die Gegenwart Christi. Ja. Dann, und auf das möchte ich heute in besonderer Weise kommen, gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Sage ich gleich noch was dazu. Und gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt, er, der versprochen hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. In der Tat gesellt sich Christus in diesem großen Werk, in dem Gott vollkommen verherrlicht und die Menschheit geheiligt werden, immer wieder die Kirche zu, seine geliebte Braut. Sie ruft ihren Herrn an und durch ihn huldigt sie dem ewigen Vater. Das haben wir in den Tagen ja auch schon gesagt. In der Messe ist die Zielrichtung Gott der Vater. Wir sprechen alle Gebete zum Vater hin. Und in diesen Gegenwartsweisen, also Priester, Sakrament, Wort, Gemeinde, Mensch, könnte man sagen, Altar, ist Christus gegenwärtig ein Zeichen, das Symbol. Und jetzt möchte ich mit Ihnen in besonderer Weise eben schauen, was das heißt. Das heißt zum einen, dass nicht der Pfarrer XY jetzt geehrt wird, wenn zum Beispiel er mit dem Weihrauch inzensiert wird oder wenn die Menschen aufstehen. Und deswegen ist auch der Priester ja, eigentlich ist das Messgewand, soll diese Person von Herrn so und so völlig verhüllen, so dass er als Person gar nicht auftritt. Und das ist auch in der Weise des außerordentlichen Ritus der römischen Kirche so, dass der Priester, der am Hochaltar steht, nicht das Gegenüber der Gemeinde ist und plötzlich ein wichtiger Ansprechpartner dadurch wird, wie ein Conferencier fast manchmal, sondern auch da ist er verborgen, denn meistens ist dann in dem Messgewand auf der Rückseite noch ein Meditationsbild, das auf Christus oder die Dreifaltigkeit oder auf ein Geheimnis hinweist, so dass diese Person eigentlich völlig zurücktritt. Und das glaube ich, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, dass wir erkennen, dass Christus sich so unglaublich klein macht, dass er sich durch diesen Priester vergegenwärtigen lässt. Ich kenne ja meine Sünden, meine Fehler und müsste eigentlich immer sagen, lieber Gott, ich geniere mich zu Tode, dass du mich jetzt erwählst, dass du durch mich da was machen willst. Das ist ja geradezu peinlich, dass der Große durch den Kleinen da sich offenbaren will, schenken will. Aber das ist diese Erwählung und das ist die Herrschaft Gottes. Er erwählt das Kleine, er erwählt das Kreuz, er erwählt das Unscheinbare, um dadurch die Herrschaft der Liebe groß zu machen. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir uns immer wieder, wenn wir im Alltagsleben mit Priestern zusammen sind und da unsere Nöte haben, dass wir da auch die Abstriche machen, zu sagen, menschlich gesehen ist das schwierig, ja, aber in dem Moment, wo er sakramental handelt, ist es völlig egal, was der für eine Einstellung hat, ist es völlig egal, ob der Sünder ist oder wie arg sündig er ist oder wie charmant er ist oder wie schön er ist oder was auch immer. Das spielt alles keine Rolle, sondern es ist sein Dienst, den er da tut, der da geachtet wird. Ja. Gut, dann ist es so, dass wir, das können wir vielleicht gerade, wenn wir jetzt diese Gegenwartsweisen gehört haben, dann können wir vielleicht noch ein bisschen uns überlegen, der Weihrauch, der in der Heiligen Messe verwandt wird, der war ja ursprünglich erst einmal sehr in der Kirche verpönt, weil es natürlich die römischen Cäsaren, die sich selber als Gott ja verstanden haben, die wurden beweihräuchert. Und da hat die frühe Kirche gesagt, also das geht ja gar nicht. Aber nachdem auch die heiligen drei Könige den Weihrauch als Gabe vor den Herrn gebracht haben und in den Psalmen und auch in dem Alten Testament immer wieder auch es heißt, wie Weihrauch steigen unsere Gebete zu dir, o Herr, hin. Deswegen hat dann irgendwann wahrscheinlich die Kirche wieder angefangen, den Weihrauch zu verwenden. Und der Weihrauch ist ja das Eindrückliche, dass wir zum einen diese Glut da haben und diese Glut verstehe ich immer als das glühende Liebesherz Gottes für uns Menschen. Und da in diese Glut legen wir hartes Gestein. Der Weihrauch sind ja harte Böbel oder je nachdem, wie er gebrochen ist, sind hart. Und dieses Harte ist für uns auch ein Symbol unserer Herzenshärte, aber auch gleichzeitig dieser Sünde, das, was menschlich verklumpt, zusammen verhärtet ist. Ja. Und das wird dann auf diese glühende Kohle gelegt und diese Liebesglut Gottes verwandelt also dieses Harte, diese Sünde in diesen Wohlgeruch im Idealfall, der zum Himmel steigt und Gott die Ehre erweist. Und wenn man es in großen Kirchen auch dann erlebt und die Sonne hereinscheint, dann sieht man nach einer gewissen Zeit, fällt der Weihrauch auch wieder auf uns herab, zurück. Also diese Gnade Gottes kommt auch auf uns zurück. Das ist also die Idealvorstellung, warum wir unter anderem den Weihrauch nehmen. Und jetzt nehmen wir ihn ja an drei verschiedenen Stellen. Der Priester inzenziert, so heißt dieses Wort, als erstes den Altar, weil dieser Altar Christus symbolisiert. Ich weiß nicht, ob Sie jemals bei einer Altarweihe dabei waren. Heute hat man das nicht mehr so oft. Wenn Sie mal irgendwo Altarweihe hören, müssen Sie unbedingt hingehen, weil das ganz spannend ist. Und der Altar, der symbolisiert Christus, weil in diesen Altar werden die fünf Wunden Jesu eingegraviert, ja, und auf diese fünf Wunden wird in der Liturgie dann ein Feuer entzündet. Ja, aus diesen Wunden Jesu glüht die Liebe Gottes hervor, und der Altar wird eingesalbt, Christus, der Gesalbte, mit Chrisam. Der ganze Altar. Das ist auch der Grund, warum der Priester diesen Altar küsst. Interessanterweise für die Liturgie auch wichtig zu verstehen, er küsst nicht den Tabernakel. Wir würden ja sagen, Christus ist doch im Tabernakel gegenwärtig, warum küsst der den nicht? Das ist aber nicht vorgesehen, sondern Christus ist der Altar und das Opferlamm, so sagen wir häufig in Gebeten. Und deswegen wird jetzt dieser Altar Christus geehrt und geküsst. Und eben mit dem Weihrauch verehrt, praktisch gezeigt, hier ist wirklich jetzt das Werk Jesu. Hier geschieht auf diesem Altar geschieht das Opfer. Dieser Altar ist gleichzeitig eigentlich Golgotha. Darum hat Papst Benedikt auch nochmal eingeladen, wirklich, dass der Priester zumindest auf das Kreuz hin zelebriert, dass er da wirklich weiß, hier ist Golgotha, hier geschieht dieses Opfer Jesu. Jetzt gibt er sich hin in Liebe für dich. Und dann schreitet der Priester mit dem Weihrauch da um den Altar. Das zweite Mal kommt der Weihrauch zum Zuge. Sie können sich fast der Herr sei mit euch fast begleiten. Jetzt kommt das zweite Mal, der Herr sei mit euch, nämlich beim Evangelium. Und beim Evangelium haben wir ja gerade gehört, dass wir im Wort die Gegenwart Gottes hören. Ja, es wird also der Altar des Wortes, das ist bei den Ambo, die wir in vielen Kirchen haben, kann man jetzt nicht unbedingt erkennen, dass es ein Altar sein soll. Da ist also das Zweite Vatikanische Konzil auch in den seltensten Fällen umgesetzt worden. Da sind manchmal recht einfältige Ständerlen da, die nicht unbedingt diese Würde des Geschehens, das jetzt der Herr spricht zu uns, sage ich gleich noch mehr dazu, passiert. Da ist das zweite Mal der Weihrauch und das dritte Mal des Weihrauches ist dann, wenn wir wiederum nochmals den Altar inzensieren, wir inzensieren die Gaben, also Brot und Wein und all das, was die Menschen mit hineinlegen wollen in das Opfer Jesu Christi. Das ist also dieses sich hineingeben. Und da tut der Priester zuerst dreimal ein Kreuz mit dem Weihrauch über diese Gaben zeichnen. Also er segnet diese Gaben dreimal im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann tut er zweimal links herum das Weihrauch über die Gaben mit dem Gebet und dem Sinn, auch alles Böse, den Teufel zu vertreiben und einmal herum alle Gnade, allen Segen auf diese Gaben zu erbitten. So wie ein kleiner Exorzismus eigentlich, der da geschieht. Ja, im Idealfall, wir sprechen immer vom Idealfall. Ja. Und dann wird der Priester inzensiert. Christus ist im Priester gegenwärtig. Und dann, und das finde ich sehr wichtig, und ich habe da einen sehr eindrücklichen Ministranten einmal erlebt, Jonas hier bei uns, der ganz bewusst gewartet hat, bis das Gabenbereitungslied zu Ende ist und dann die Gemeinde erst inzensiert hat. Das habe ich bis dahin noch gar nie, auch selber nicht wirklich bewusst nachgedacht und habe gedacht, schau, der ist doch schlau, der kapiert genau, da tut mir nicht nebenher en passant da irgendwie ein bisschen Weihrauch da rumtüdeln, sondern dieses beweihräuchert zu werden der Gemeinde, drum steht sie ja auch im Idealfall auf, ist ja da diese Zusage zu haben, Gott ist in dir gegenwärtig und deswegen inzensieren wir dich auch. Ja, und da wird nicht nur die Gemeinde, das auch, sondern jeder Einzelne quasi da gesegnet, geehrt. Christus wird in dem Einzelnen geehrt. Also wir haben immer wieder diese Erfahrung, dass uns zugerufen wird durch Zeichen und Wort, du bist kostbar, Gott ist mit dir, Gott ist in dir. Schon in dieser kurzen Anfangszeit der Heiligen Messe, die wir jetzt betrachtet haben, passiert das schon so häufig. Und ich glaube, dass das unser Selbstbewusstsein im gesunden Maße, wenn wir das ernst nehmen, auch steigern kann, dass wir wirklich erleben können, ja, das ist ja wunderbar, der Herr ist da in dieser Form auch in mir und ich werde gewertschätzt, geachtet. Und mir wird es immer wieder bewusst gemacht, vergiss nicht, welche Würde du hast. Wir könnten auch sagen, dieser erste Teil ist, erkenne deine Würde, bereite dich, dass du deiner Würde gemäß lebst, bitte den Herrn, um diese Würde zu stärken, hab Mut, diese Würde zu leben. Und jetzt kommt dann also dieses Hallel, dieses Lobgesang auf das Evangelium und dann kommt das Evangelium. Und da haben wir gehört, dass das Konzil sagt, wenn die Schrift gelesen wird, spricht Gott zu uns. Es ist ja so, ich habe mal eine junge Frau erlebt, die in einer freikirchlichen Einrichtung ein Bewerbungsgespräch hatte. Und sie wurde gefragt, was sie ganz überraschend fand: Wann bist du Gott begegnet? Wäre jetzt mal auch eine interessante Frage, wenn ich sagen würde, mit dem Mikrofon rumgehe: Wann bist du Gott begegnet? Ich sage natürlich immer spätestens in der Taufe, aber es ist auch so, dass wir sagen können, jedes Mal, wenn ich die Schrift höre, dann spricht Gott zu mir. Deshalb steht beim Evangelium auch die Gemeinde auf und macht dieses Kreuzzeichen mit der Bitte, dass der Verstand das Wort Gottes aufnehmen kann, das Wort von uns so wird, dass wir anderen von diesem Wort erzählen können und unser Herz bereitet wird, dass wir das Wort Gottes aufnehmen können und im Herzen bewegen können, wie es auch Maria getan hat. Das andere ist natürlich, ich weiß nicht, wie. Oder ich sage noch zuerst eine Geschichte. Im Alten Testament gibt es diese Stelle, das Volk Israel hatte über lange Zeit die Heiligen Schriften verloren und irgendjemand kam wieder drauf, hupsa, wir haben ja Heilige Schriften. Und dann wird berichtet, dass da ein Turm gerichtet wurde und da wurde den ganzen Tag aus den Schriften vorgelesen und die Menschen waren zu Tränen gerührt, dass sie das Wort Gottes wieder hören durften. Das habe ich jetzt bei uns weniger erlebt, dass die Menschen Tränen gerührt werden. In vielen Kirchengemeinden heißt es eine Lesung oder zwei, die erste oder zweite Lesung, bloß jetzt viel. Ich habe mal, dann hat einer gesagt, Mensch, das dauert ja aber lang dann heute, wenn wir zwei Lesungen haben. Habe ich gesagt, wie lange haben Sie gestern Fernsehen gesehen? 4 Stunden. Da sage ich, so lange brauchen wir heute in der Messe nicht. Ja, also da sehen wir auch anhand so ganz banaler Sachen, wie welche Maßstäbe wir an so etwas setzen. Ja? Wir sind eigentlich nicht interessiert, das Wort Gottes zu hören. Das könnten wir genauso auch sagen, haben wir das Wort Gottes bei uns daheim verstaubt in irgendeinem Regal oder im Karton oder in der Schublade? Oder ist es wie das Kreuz auch, wäre auch eine Frage, wo hängt es und wie wird es geehrt, aber auch die Heilige Schrift, wie ist die Schrift bei dir geehrt? Ist es ein Buch unter anderen? Oder ist das eben wirklich ein heiliges Buch, wo du aufschlägst und weißt, in dem Moment, in dem ich lese, Gott zu mir spricht? Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ich versuche zum Beispiel abends, wenn ich im Bett bin, immer als letztes noch die aus der Schrift zu lesen. Das ist für mich so wie ein Virenscanner, der über mein Tagesgedächtnis drüber fährt und alles ausspülen soll, was da an Viren da drin ist. Das empfehle ich Ihnen auch, das ist eine sehr gute Hilfe. Aber wirklich zu überlegen, tue ich eigentlich diese Schrift auch allein äußerlich achten? Und wie möchte ich es wirklich, dieses Wort verehren? Ja. Gehe ich da irgendwie damit um? Was mache ich mit der Schrift? Ich habe zum Beispiel mich immer geweigert, auch in der Schule, aus der Bibel irgendwelche Seiten herauszukopieren und sie vom Zettel zu lesen oder Zettel auszuteilen, wo Bibeltexte drauf sind. Ich habe entweder die Leute gezwungen, dass sie ihre Bibel mitbringen, oder es gab Bibeln. Aber alleine das Wort Gottes vom kopierten Fresszettel runterzulesen, ist der Sache nicht würdig. Ja. Dann ist es ein Text wie jeder andere, auch können Sie auch ein Zeitungspapier nehmen. Also da zu merken, hallo, um was geht's eigentlich, ja? Ich stehe jetzt auf und jetzt höre ich zwar die Stimme vom Pfarrer so und so oder bei den Lesungen von Frau so und so, aber letztendlich ist es, dass der Herr mir etwas sagen möchte. Und da gibt es natürlich manche Lesungen, gerade auch von Paulus her oder aus dem Alten Testament, manche, die sind natürlich, wenn wir sie vorher den Zusammenhang nicht kennen, äußerst schwierig zuzuhören. Und wir denken, was soll's auch? Ja. Wenn das aber so ist, dann können wir natürlich sagen, Gott, sprich du zu mir, egal was ich jetzt da intellektuell mitnehme oder verstehe. Und ich glaube, dass das nochmal eine Weise des Hörens ist, wie es uns auch Maria vorgelebt hat, dass wir eben nicht intellektuell jetzt verstehen müssen, was ist da passiert, sondern erst einmal erleben dürfen, Gott spricht zu mir. Und er legt jetzt sein Wort mir ins Ohr und ins Herz. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich beten, lieber Gott, sprich du heute zu mir in der Heiligen Messe, dass wir dann erfahren dürfen, dass auch egal, was der jetzt da vorne gerade vorliest, wir manchmal vom Wort Gottes berührt werden oder auch in uns etwas erkennen dürfen, was wir so vorher für uns nicht hatten. Am Ende dieser Verkündigung, dieses Hören, wir wollen jetzt mal Live-Schaltung, so wie Radio Horeb jetzt live vom Regina Pazis in die ganze Weltgeschichte hinaus sendet, so könnten wir sagen, wenn wir das Evangelium hören, wir hören jetzt live einmal in den Himmel rein, was Gott sagt. Also Live-Schaltung oder die Messe ist die Live-Schaltung in den Himmel, wo wir miterleben und mithören können, was da passiert. Gott spricht zu dir. Und am Ende des heiligen Evangeliums, der Verkündigung, da betet der Diakon oder der Priester: Herr, durch dein heiliges Evangelium tilge unsere Sünden. Peng. Wenn wir das hören, dieses Wort, auch schade, dass das auch leise vorgesehen ist. Ich bete es manchmal laut, dass man es auch weiß. Aber wenn wir das merken, dieses Wort, durch dein heiliges Evangelium tilge unsere Sünden, ja, dann merken wir, da geschieht etwas. Da liest keiner den kleinen Prinzen vor, ja, sondern durch dieses Wort Gottes geschieht jetzt Sündenvergebung, Reinigung. Das war das, was ich mit dem Virenscanner vorher gemeint habe. Jetzt geschieht da das Angebot der Reinigung. Durch das heilige Evangelium mögen unsere Sünden getilgt sein. Und so sagen wir auch, dass eben eine kleine Klammerbemerkung zur Sündenvergebung eben nicht nur in der Beichte, sondern auch in der Messe, sondern auch, wenn wir das Evangelium zu Hause lesen, in diesem Sinne, dass der Herr uns die Sünden vergibt, wenn wir einander vergeben, wenn wir in der Anbetung sind und den Herrn bitten um die Vergebung der Sünden und so weiter. Es gibt also eine vielfältige Form auch der unterschiedlichen Weisen der Sündenvergebung. Denke ich, es wäre auch ein wichtiger Aspekt. Wir haben, glaube ich, da schon mal Exerzitien auch dazu gehalten, aber das wäre auch ein Thema, wo wir sagen könnten, mal die unterschiedlichen Weisen, wie Sündenvergebung möglich ist. Das Evangelium wird also verkündet, damit auch jetzt du, wo du das anbietest und willst und loslässt, also das ist jetzt nicht einfach ein Spülgang, der wie so ein Wasserwerfer einmal über die Gemeinde drüber gespült wird, sondern das funktioniert natürlich nur da, wo jemand das Programm reinigen einstellt. Ja, das funktioniert nicht, wenn das nicht passiert. Mein neuestes, schönstes Beispiel: Die meisten Menschen sagen ja, ich habe keine Sünden. Und was tue ich auch schon? Ja. Und da ist mein neuestes Beispiel, der Trockner. Manche von Ihnen haben vielleicht einen Trockner zu Hause. Ich habe vor längerer Zeit mal den Trockner bei uns bedient, was ich zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig oft tue. Plötzlich piept's und heißt Luftfilter reinigen. Da musste ich jetzt also erstmal ein bisschen gucken, um was geht's denn da jetzt eigentlich? Und dann habe ich eben wirklich, das wusste ich Gott sei Dank, gesehen, jetzt reinige ich den Luftfilter, indem ich diesen Filz, der sich da quasi angesammelt hat, von diesem Filter weggekratzt habe. Und habe ich mir gedacht, das ist doch interessant. Der Das sind keine großen Lappen, das sind keine riesen Kalksteine, die diese Luft verdichten, sondern lauter winzig kleine, mikroskopisch große Fusseln, die sich aber so verdichten und verengen, dass es einen dicken Pelz quasi gibt, der die Luftzufuhr verhindert. Und da dachte ich mir, das ist ein super Beispiel für das, was bei uns im Alltag passiert. Ja, bei den meisten Leuten passieren keine großen, bösartigen, Dramen, aber diese vielen kleinen Einheiten, die verstopfen unsere Luftzufuhr zur Seele. Ja, und sie braucht eben immer wieder jemand Luftfilter reinigen. Darum sagt die Kirche auch alle 4 Wochen zum Beichten zu gehen. Aber wie gesagt, eben auch mit diesem Bewusstsein, das Wort Gottes zu hören, das wollen wir jetzt hören, da erleben wir, dass auch da schon Gottes Gnade geschieht. Also wir können sagen, wenn Sie jeden Tag bewusst das Evangelium ein Stück lesen und sagen, Herr, bitte hilf mir, reinige mich von meinen Sünden, dürfen wir vertrauen, dass da immer wieder Heilung auch geschieht. Und ich glaube, dass das ja unser Thema auch ist, wann und wie kann ich am besten die Heilige Messe nutzen, damit ich auch in der tiefsten Tiefe meiner Seele Heilung erfahre, so wie wir es gestern am Gebetsabend auch hier wieder, wie so oft, erfahren haben. Da geschieht Heilung. Und so möchte ich, bevor wir ein Lied singen, mit Ihnen ein Gebet sprechen und den Herrn um Verzeihung bitten, wo wir nicht wie Maria bereit waren zu hören. Guter Gott, du schenkst uns das Evangelium, die Worte der Wahrheit, der Lösung, der Befreiung. Und wir danken dir, dass du nicht stumm bist, dass wir nicht erahnen müssen, wer du bist, sondern dass du dich in deinem Wort geoffenbart hast, Jesus Christus. Er ist das Wort. Und am Anfang war das Wort, so beginnt das Johannesevangelium. Du sprichst zu uns. Und so bitten wir dich auch, dass wir immer mehr aus diesem Wort, aus deinem Sohn heraus leben können. Wir bitten dich, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand, dass wir immer mehr uns aufmachen, uns für dein Wort zu interessieren in Wort und Sakrament. Hilf uns, dass wir immer mehr Maria ähnlich werden, die sagen kann, nachdem sie fragt, wie wird das geschehen, mir geschehe nach deinem Wort. Herr, verzeih uns für all das, wo wir eigentlich taub sind, wo wir taub sind, wo du durch andere Menschen zu uns sprichst, wo wir taub sind, wo du in uns zeigst, was das Richtige wäre und wir es nicht tun, wo wir taub sind, wenn du durch dein Wort, durch deine Kirche uns Dinge benennst. Herr, und so bitte ich dich, dass du mit deinem kostbaren Blut jetzt überall dorthin strömst, wo wir Mauern aufgerichtet haben, dass wir dein Wort nicht annehmen, weil es uns egal ist, weil es uns nicht interessiert, weil wir andere Sachen spannender finden. Herr, öffne diese Türen, dass du durchdringst und somit auch im tiefsten unseres Herzens, unserer Seele uns befähigst, Hörende zu werden. Liebe und Gehorsam kommen ja vom Hören. Schenke uns diese Bereitschaft, dass wir täglich uns auch Zeit nehmen, Hörende zu werden, in all den Begegnungen, in all dem, was du uns offenbarst. Herr, verzeih, wenn wir so vollgestopft sind mit so vielerlei Dingen, auch unserer Neugierde, was macht der und was ist da und warum habe ich das nicht, sondern dass wir frei werden, immer wieder zu sagen, rede Herr, dein Diener hört. So bitten wir dich, lass uns zu Hörenden werden und somit auch zu Handelnden. dass aus dem, was du in uns bewegst, du durch uns die Welt bewegen kannst. Danke, Jesus, dass du uns in Maria das Vorbild gegeben hast, dass wer hört, dich in diese Welt tragen kann. Amen. Scott Hahn, manche kennen ihn vielleicht, ein amerikanischer Konvertit, der ja auch einige Bücher zur Heiligen Messe geschrieben hat, der schreibt in einem seiner Bücher, dass nur wenn wir eigentlich die Heilige Schrift kennen, in besonderer Weise auch die Apokalypse, die Offenbarung, verstehen wir immer mehr, was in der Messe geschieht. Denn die Messe ist eigentlich eine Ansammlung von biblischen Worten und Werken. Ich möchte das mit dem Evangelium abschließen, indem ich nochmal den äußeren Rahmen benenne, der da passiert. Da betet der Priester, wenn kein Diakon da ist, betet zur Bereitung, bevor er das Evangelium verkündet: Heiliger Gott, reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich dein Evangelium würdig verkünde. Und das wäre auch eine Möglichkeit, wo Sie zum Beispiel beten können: Herr, lass den jetzt das verkünden und in mir dann das ansprechen, was du mir sagen willst, und segne auch ihn für die Predigt, dass er dein Wort mir sagen kann. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass Sie auch, so wie der Priester sich bereitet für diese Verkündigung des Evangeliums, und der Diakon, der, wenn der da ist, ja zum Priester hintritt und sagt: Ich bitte um den Segen, dass er das Evangelium überhaupt verkünden kann. Und da betet der Priester: Der Herr sei in deinem Herzen und auf deinen Lippen, damit du sein heiliges Evangelium würdig verkündest. Ich bete immer noch mit Vollmacht und dann im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also auch da dieser Sendungsauftrag, und da merken wir schon, das Hören ist ja immer der Anfang auch des Handelns. Und wir können nicht das Evangelium hören und sagen, es ist auch recht. Oder wir können nicht tief ergriffen vom Evangelium sein und sagen, ja, aber ich muss das so machen, weil der und der das und das immer so macht. Ja. Sondern es ist auch so, dass wir sagen können: Herr, hilf mir, dass aus diesem Hören heraus auch mein Handeln geprägt wird. Sonst wäre es ja völlig unsinnig, es zu hören. Das ist wie so ein Newsletter, wo Sie ständig für irgendwelche Newsletter zugesandt kriegen im Internet, mit denen Sie nichts anfangen können. Ja. Also hier auch sich einzuüben: Herr, öffne mein Herz, dass ich das aufnehme, was du mir sagen willst, und dass ich dann danach auch handeln kann. Und dann hören wir wieder: Der Herr sei mit euch. Ja. Jetzt ist es klar, er spricht, das haben wir gerade gesagt, aus dem heiligen Evangelium. Ehre sei dir, o Herr. Ja. Also auch dieser Einstimmungshymnus ist nochmal ganz bewusst auch darauf hingefahren: Jetzt Ehre. Ehre dem heiligen Wort. Ich habe gerade heute in der Überschrift der Zeitung ein Bild gesehen, wo die neue englische Premierministerin vor der Königin einen Knicks macht. Weiß nicht, ein Hof, wie nennt man denn das? Ein Hofknicks oder Hofknicks, ja. Da habe ich mir gedacht, das ist für uns ja irgendwie ein bisschen fremd, aber hat auch Stil. Und das ist eigentlich auch dieses innerlich uns zu verneigen vor dem Herrn: Jetzt spricht der Herr zu uns. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen morgen, wenn Sie heimkommen, in der Post ist eine Einladung: Sie dürfen bei der Königin in England Tee trinken. Welche Aufregung! Da würde wahrscheinlich der heimische Journalist noch mitreisen, um das zu fotografieren, und dann sagen: Guck, von unserem Dorf durfte eine bei der Königin sein. Ja. Und wir dürfen jeden Tag in der Heiligen Messe erleben, dass wir eingeladen sind, dass wir nicht nur bei der Königin von England sind oder dem Commonwealth, sondern dass wir bei dem eingeladen sind, der die ganze Schöpfung geschaffen hat und am Leben hält. Und der uns auch zu seinem göttlichen Kind macht. Das ist ein unglaubliches Geschenk und deswegen Ehre sei dir, o Herr. Ja. Es ist ja schade, dass wir im Alltag bei uns eigentlich alle Ehrbezeichnungen verloren haben. Ich weiß nicht, wie Sie erzogen worden sind, aber ich bin zum Beispiel als Kind war es selbstverständlich, dass wenn man jemand Älteren begrüßt, eine Verneigung macht. Den sogenannten Diener. Machen Diener. Und ich erinnere mich, eine Cousine von mir, die hatte immer am rechten Schuh vorne an der Spitze die Schuhe abgeschrappt, weil die Mädchen einen Knicks gemacht haben. Machen Knicks. Ja. Man hat dem Älteren, dem Würdigeren die Ehre erwiesen. Ist vielleicht auch in manchen Dingen übertrieben gewesen. Oder wir haben dann auch gelernt, dass man einer verheirateten Dame die Hand küsst, wenn man sie begrüßt oder aufsteht, wenn sie in den Raum tritt. Also es gab viele solche Ehrerweisungen, die vielleicht auch manchmal hohl waren, aber sie haben doch vermittelt, da ist etwas, jemandem anderen die Ehre zu erweisen. Und ich denke zum Beispiel, wenn man manchmal in muslimischen Familien sieht, wie die Kinder den Vater begrüßen, der, wenn ich es recht verstanden habe, dem sie auch die Hand küssen und der dann die Hand an die Stirne führt oder so ähnlich, oder man, das weiß ich schon gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da gibt es noch, in verschiedenen Kulturen gibt es noch Ehrbezeichnungen. Ja. So wie mein Vater, wenn der an einem Kreuz vorbeigegangen ist, selbstverständlich den Hut gezogen hat, so wie er jeden anderen, den er begrüßt hat, auch den Hut gezogen hat. So war das Kreuz auch für uns Kinder immer etwas, was man mit Ehrfurcht beachten sollte. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es für unsere Gesellschaft, auch für unser Miteinander, also Ehrfurcht vor dem Menschen, da können wir Menschenrechte noch und nöcher einfordern. Wenn wir es nicht leben, auch symbolisch und zeichenhaft, wird es wahrscheinlich nicht viel geprägt sein. Mit dem Gesetzesbuch unter dem Arm Menschen zu begegnen, ist einfach weniger charmant, als wenn man eine Verneigung macht oder so etwas. Heute küssen sich ganz viele Menschen, da denke ich mir auch immer an Gründonnerstag, Judas küsst auch den Herrn, aber ob diese Küsse alle wirklich freundschaftlich sind, ist eine gute Frage. So nett das ist, ich bin auch so groß geworden, so nett es ist, aber es ist häufig auch sehr äußerlich und hohl. Also auch da gibt es sicherlich manches zu üben. Ehre sei dir, o Herr. Und das wäre auch nochmal eine Frage, wie kann ich also das Evangelium ehren? Aber zum Beispiel, wie könnte ich auch einüben, immer mehr Ehrfurcht davor zu haben, dass Gott mich geschaffen hat? Ja, es ist ja doch erstaunlich, dass es dich gibt. Du bist nicht im Reagenzglas zusammengemixt worden. Und selbst da muss Gott sein Ja dazu sprechen, sonst würde kein Leben entstehen. Aber dass es dich gibt, ist ja schon unglaublich. Ja, du bist ja kein Zufallsprodukt der Natur, keine Laune der Natur, wie es im Kinderlied heißt, sondern dass es dich gibt, ist der Beweis dafür, dass Gott dich kennt und gewollt hat und auch für dich erlöst hat. Ja. Und wie könnten wir einüben, zum Beispiel zu sagen, kann ich dankbar sein, danke Gott, dass du mich gut geschaffen hast. Das ist eine Dauerübung, die ich bei Exerzitien immer mache, also heute Nachmittag einen Spaziergang zu machen oder bei der Bereitung auch auf die Heilige Beichte, die wir heute Nachmittag hier im Haus haben. Und ich lade alle Exerzitienteilnehmer, die am Radio sind, ein, auch in diesen Tagen zur heiligen Beichte zu gehen, da einzuüben, danke Gott, dass du mich gut geschaffen hast. Weil dann könnten wir auch sagen, und wie bin ich damit umgegangen? Und dann sind wir schon bei der Beichtvorbereitung. Ja. Aber es geht mir nicht darum, die Beichtvorbereitung jetzt in das Spiel zu bringen, sondern zu sagen, welches Gnade ist es, dass es dich gibt, für die du nichts kannst. Das ist unverdiente Gnade. Ja. Und die zu benennen. Und dann merke ich ja, wenn ich von mir sage, oje, oje, mich jetzt eh nicht gebraucht, mich will eh keiner, da ist Gott irgendwas schiefgelaufen, weil eigentlich hätte es so und so und so sein müssen, wäre der nächste eine Übung in dem Beichtspiegel, weil wenn ich Gott sagen kann, also die Ohren sind zu kurz, die Eltern waren falsch, der Lehrer war blöd, was weiß ich, dieses und jenes, dann stelle ich mich ja plötzlich auf diese Liste, auf den Podest und sage, ich weiß, wie du hättest das richtig machen sollen. Dann bin ich plötzlich wissender als der liebe Gott. Das bedeutet, dass wenn wir nicht aus dieser Gnade heraus uns bewusst werden wollen, weil wir so viele Abers haben, auch zu fragen, Herr, hilf mir, dass ich diese Blickwinkel mal verstellen kann, dass ich nicht nur in meinem Alltagsmist rumbohre oder in meinem Vergangenheitsmist mich beschäftige und gar nicht mehr sehe, was du an Gnade, was du an Erlösung, an Befreiung, an Stärkung, an Ermutigung für mich bereithältst. Ja. Also daher, Ehre sei dir, o Herr. Und dann am Ende des Evangeliums, Lob sei dir Christus. Lob sei dir Christus. Das hört sich vielleicht ein bisschen an gut gemacht, Jesus auch recht, aber es ist wirklich dieser Lobpreis, und darum ist es auch schön, wenn wir da das Halleluja nach dem Evangelium manchmal noch singen, um zu sagen, ja, es ist gut, dass wir jetzt Gott hier hören. Als kleine Hausaufgabe würde ich sagen, jetzt nochmal zu überlegen, wie bin ich eigentlich bereit, auf das Wort Gottes zu hören? Ich mache ein plakatives Beispiel. Liegt auf meinem Nachttisch die Bibel oder liegen 5 Heftchen mit Privatoffenbarungen? Oder mit sonstigen irgendschönen Sachen, schöner Wohnen, schöner Kochen, schöner Essen, schöner, was weiß ich, was es alles gibt, Basteln, Eisenbahn oder sonst wie. Also da diesen Aspekt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Ja. Und ist das etwas Nährendes und Sättigendes? Oder stillt es meinen Hunger nach Liebe, angenommen sein, nach Menschsein eigentlich kaum? Das wäre so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, um noch kurz auf die heilige Beichte einzugehen, der Pfarrer von Ars benennt ja das Schuldbekenntnis des Beichtenden, den Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes. Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes. Es geht also weniger bei der Beichtvorbereitung zu entdecken, oje, oje, was habe ich wieder alles schlecht und falsch und böse gemacht, sondern zu entdecken, wie unglaublich barmherzig und liebevoll geht Gott mit diesen Dingen um, dass er mir die alle schon verziehen hat. Ja? Weil solange ich dann denke, oje, was bin ich für ein schlechter Mensch und für ein armer Mensch und für ein blöder Mensch oder was auch immer, um das geht es in der Beichte. Es geht in der Beichte nicht um dich, sondern es geht darum, dass du von Gott beschenkt wirst, dass er dich da davon befreit, dass er dir diese Last nimmt, dass Gott für dich eintritt. Und ich denke, wenn wir das erleben, dass wir uns fragen können, wie gehe ich mit dieser meiner menschlichen Würde um, wie trete ich diese selber mit Füßen bei mir und bei anderen, ja, dann merken wir, da ist viel Bedarf da und ich darf entdecken, meine Güte, das darf ich alles Gott bringen, damit dieses gelöst wird. Ein ganz blödes Beispiel noch zum Schluss. In meiner Kindheit bekam man, wenn man die Schwänze von Wühlmäusen ins Rathaus gebracht hat, bekam man pro Schwanz, glaube ich, einen Pfennig oder zwei. Und da hat die Gemeinde das ausgeschrieben, um diese Plage, die es da gab, dass die ganzen Felder und so unterwandert worden sind, das zu lösen, da gab es was. Ja. Und da hat man sich also nicht drauf gefreut, guck mal, jetzt habe ich da wieder was, einen Schwanz von der Wuhlmaus, sondern diese Freude, ich bekomme hier was. Und das ist bei der Beichte letztendlich auch der Sinn, ja. Nicht an diesem Wühlen und Gären und Unterminieren und Wandern und so, da geben wir dem Teufel viel zu viel Ehre, wenn wir uns selber ständig bemitleiden. Sondern uns zu freuen, zu sagen, herrlich, das kann ich alles wieder abgeben. Ja? Auch da diese Erfahrung zu machen, das ist ja die Erfahrung, ich bin wahrhaftig und ehrlich. Und in dem Moment, wo ich wahrhaftig und ehrlich bin, gibt's Befreiung. Dort, wo ich verstecke, verdunkle, verdings, dort nicht. Ja. Also, sich auch darauf vorzubereiten, dem Herrn zu begegnen. Und das ist ja eines der Sakramente auch, wo wir eben erleben, dass im Beichtstuhl nicht der Pater oder der Pfarrer oder der Sonstwie auf uns wartet, sondern Christus, der sehnt sich danach, dass wir zu ihm kommen, dass er uns befreien kann. Ja, dass wir ihm begegnen können, sein Wort hören können und dadurch wieder neu anders handeln können. Das Einüben mit der Reue. Ja, das ist also dieser Teil gewesen, wo wir sagen, Gott spricht zu uns im Evangelium. Möchte ich hören, bin ich ein Hörender, so wie Maria, achte ich das heilige Evangelium.